Schneeweiß und Rosenrot, Rock'n'Roll, Heavy Metal, Kultur und das Leben, der fetzige Podcast mit Cora und Shake.
Herzlich willkommen zu Schneeweiß und Rosenrot. Mir gegenüber sitzt die wunderbare Shake, wie immer, und ich bin die Cora.
Und Hallöchen.
Wir haben ein bisschen Odyssee hinter uns, beziehungsweise der Vorlauf bis zu dieser Folge kam, war relativ langer diesmal.
Es war wirklich Wahnsinn. Erst haben wir es verschoben, weil ich so harte Grippe hatte. Dann haben wir uns schon getroffen, haben uns beide schon, du hast ein Bier aufgemacht und ich mir einen Rotwein.
Ja.
Und dann haben alle Aufnahmegeräte, die Cora im Haus hat, versagt.
Ja.
Du hast sogar einen Laptop gewechselt.
Ja, ich habe die Devices gewechselt. Ich habe einfach keinen Speicher mehr gehabt auf beide meine Computers. Und war dann einfach völlig überfordert und habe zu Shake da gesagt, mit meinem halben Bier in der Hand, ey, ich habe schon voll Bock gehabt, ne? Ich habe jetzt heute auch wieder Bock.
Sehr gut.
Nur halt jetzt eine Paranoia, dass wieder irgendwas schief geht. Aber das wird's nicht, weil mir halt voll in die Startlöcher stecken.
Na komm, jetzt machen wir es dann ein Jahr und jetzt ist zweimal was schief gegangen. Weißt du es noch? Einmal hat mit den Meetings irgendwas nicht geklappt, in die wir uns hier immer einwählen. Da waren wir fast die Wände hochgegangen. Und jetzt letztes Mal hat dein Speicher versagt.
Ja, genau. Aber aus Fehlern lernt man.
Ja.
Und auf jeden Fall hätten wir uns da beide schon so ein bisschen an Suri gesuffert gehabt. Ich habe halt kein Bier, ich habe halt wieder mein Standardgetränk, den Kaffee. Und wir haben es wieder 8:30 abends.
Ja, es ist eine Abendaufnahme.
Genau. Gönnen uns das.
Ja.
Eine interessante Frage wäre da mal, ob ihr, liebe Schneerosen da draußen, weil wir kommunizieren ja das oft, ob wir am Morgen aufnehmen oder am Abend, ob ihr das merkt. Und inwiefern ihr das merkt.
Ich glaube, meine Stimme klingt um 9:30 in der Früh anders als um 8:30. Ja, meine Stimme steht erst so mittags auf.
Ah, okay.
Ja, also ich könnte auch vormittags niemals im Leben singen. Da kommt gar nichts. Aber
ja, da habe ich mir noch nicht so viel Gedanken drüber gemacht, aber es liegt ja daran, dass ich jetzt keine Sängerin bin, glaube ich.
Muss bei mehrer in der Dusche abends und morgens trällern und dann deinen Garten fragen, was er meint. Wann's besser fetzt.
Ja,
hey, ich bin voll froh, dass das jetzt klappt.
Ja, ich auch.
Ach, übrigens, Cora, große News. Ich weiß gar nicht, ob du das gelesen hast.
Na, ich glaube nicht.
Du warst doch mit Cobra Spell mal auf Tour, gell? Die haben sich jetzt aufgelöst.
Ja.
Oder beziehungsweise auf unabsehbare Zeit auf Stopp gedrückt.
Ja, ein Hiatus haben sie gemacht.
Genau.
Ja.
Das war jetzt, da bin ich drüber gestolpert in dieser Woche, weil ich mir dachte, oha, wann war das nochmal? Wann warst du auf Tour?
Letztes Jahr. Genau
Anfang.
Um die Zeit letztes Jahr.
Ah ja. Mhm. Ja, crazy.
Ja, interessant. Also, man kann das sagen, absehbar. Es ist ja doch so gewesen, dass Cobra Spell die Besetzungen relativ oft gewechselt hat. Ich kann nicht den Grund nennen, den weiß ich selber nicht. Wurde ja immer geheim gehalten.
Ja.
Aber ich denke halt, dass das einer der Gründe ist, dass halt die Sonja immer halt schauen hat müssen, dass sie halt einfach Mitglieder in der Band hat.
Mhm.
Aber keine Ahnung, ich weiß nicht, was der eigentliche Faktor ist.
Nee, das weiß ich auch nicht. Ich habe es nur gelesen und habe es dann auch gar nicht weiter durchgelesen.
Mhm.
Mein Freund hat da bloß gesagt, ja, hast du die Kommentare mal durchgelesen? Und ich so, nee, warum ist recht sexistisch? Und er so, ja, teilweise schon.
Ehrlich?
Ich weiß das noch bei Thunder Mother, als es darum ging, dass die Philippa auch das Line-Up ausgewechselt hat, also quasi zum jetzigen Line-Up und das vorherige, wo man ja auch nicht genau wusste, warum und weshalb und wieso. Da habe ich auch nur mal bei Metal Hammer auf Facebook und unter dem Post die Kommentare mit durchgelesen und dachte mir so, Alter, also halt so klassisch, ja, die Weiber zicken, blablabla. Also halt, wo dann wieder jeder ganz genau weiß, was passiert ist.
Ja.
Und ja, kann ich mir vorstellen, dass es da wahrscheinlich ähnlich zugeht. Aber ja. Ich versuche ja inzwischen so Kommentarspalten einfach zu vermeiden.
Ich lese die auch nicht durch.
Weil da werde ich wütend bis depressiv.
Ja, und je weiter du runterscrollst, desto
schlimmer
und tiefer wird's.
Ja, also wirklich, so. Da tun sich wirklich, wie du sagst, Abgründe auf.
Ja.
Ja, und wollte ich nur anmerken.
Ich bin ja da einfach, was Social Media betrifft, relativ ungeduldig, beziehungsweise ich habe irgendwie so einen sehr seltenen Selbstschutz, der dann einfach irgendwie, also ich habe dann irgendwie keinen Bock mehr und dann mache ich relativ schnell Social Media wieder zu. Bei mir hat Social Media nicht so diesen Sog-Faktor.
Das ist
Gott
sehr
sei
gut.
Dank.
Das ist sehr gesund und ist, glaube ich, sehr selten. Da bist du eine von den wenigen Personen, die das irgendwie hinkriegen, das Ding zu klappen.
Ich bin halt nicht so up-to-date wie alle anderen, aber das ist mir dann auch irgendwie egal, weißt du. Also,
das ist aber ein kleiner Preis, den man zahlt dafür,
so.
Dass es einem einfach psychisch besser geht.
Ja, ja, voll.
Also ich habe es jetzt auch gemerkt, so über zwischen den Jahren und so übers neue Jahr und so, da war ich jetzt auch mal ein paar Wochen echt wenig auf Social Media. Das hat mir richtig gut, du.
Ja.
Da merkt man auch, wie die Aufmerksamkeitsspanne sich plötzlich wieder aus diesen vielen Ablenkungsfäden irgendwie zu einem Strang und man plötzlich mal wieder 2 Stunden am Stück was liest, ohne dass man alle 10 Minuten schnell aufs Handy schaut oder so, dass sich einfach mal wirklich konzentriert auf das, was man gerade macht. Das war schon nicht schlecht. Also das kann ich nur empfehlen, tatsächlich.
Wahnsinn, wie viel Zeit man dann auf einfach wieder hat. Irgendwie so aus dem Nichts, gell?
Also bei mir hat das schon eine krasse Sogwirkung und ich versuche dann halt immer wieder aktiv dagegen zu arbeiten. Ich muss halt ein bisschen aktiver gestalten. Ich muss halt dann wirklich mein Handy aktiv weit weglegen oder in einen anderen Raum legen oder ausmachen oder so. Und dann geht's auch. Aber ich brauche ein bisschen mehr Hürde.
Ja, es ist schon allgemein, weißt du, weil wenn man dann irgendwie einen Post gemacht hat oder so, will man dann auch wissen, okay, wer liked das, wie viel Leute schauen sie das, oh, wie schnell wird das geliked und so. Also ich kenne die Dynamiken schon auch. Es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie komplett gefeit bin dagegen. Und ich kann absolut nachvollziehen, warum manche da so in so eine Sucht geraten.
Ja, zum Beispiel habe ich letztens mit Spätzeln drüber gesprochen, weil jetzt kommt wieder der klassische KI-Rant, jede zweite Sendung
Geil.
Für uns.
Aber raus.
Es ist ja inzwischen wirklich so, dass sehr, sehr viel KI-generierte Videos kursieren, die dann auch nicht gekennzeichnet sind. Und wo du jetzt ja inzwischen auch nicht mehr auf dem ersten drüber Scrollblick oder, also ich konsumiere Social Media oberflächlich, schau mir das halt an. Aber ich gehe jetzt da nicht journalistisch investigativ an jedes Video ran. Und so viele Sachen sind KI generiert, auch Sachen, die ich nett finde oder so. Weißt du, so berührende Tiervideos oder sowas. Es ist so viel Fake und wenn Kumpels und ich uns irgendwie witzige Videos schickern oder so, ist eigentlich der erste Kommentar, meinst du, das ist echt?
Ja.
Also man weiß es nicht mehr. Es gab jetzt irgendwie beim ZDF großen Fauxpas, dass da in den Nachrichten KI-generiertes Video gezeigt wurde, was den JournalistInnen halt durchgerutscht ist.
Okay.
Und die haben sich jetzt ja groß entschuldigt und so. Aber ja, es ist einfach scheiße. Und ich merke auch, wie es mir immer weniger Spaß macht, auch mich auf Social Media zu bewegen, weil ich nicht mehr weiß langsam, was ist KI generiert und was ist echt. Und dann ist es doch, also was bringt mir süßes KI generiertes Katzenvideo, wenn es nicht echt ist? Das will ich nicht sehen. Ich will nicht berührt werden von ausgedachtem Bullshit, der nur gemacht wurde für Klicks. Da habe ich keinen Bock drauf.
Es ist ewig gruselig. Also es ist
irre gruselig.
Es öffnet ja alle möglichen Tore. Das ist ja völliges, also unvorstellbar wahrscheinlich für uns auch, aber.
Ja, ist ein absoluter Moloch.
Total.
Gibt's ja jetzt also immer wieder die Deepfake-Pornos, wo Frauen zerstört werden. Dann diese komische Grok-KI da von Elon Musk, wo die ganzen Menschen benutzt haben, um Kinder, Frauen und keine Ahnung was auszuziehen und so. Also. Und ich denke, es macht keinen Spaß mehr so. Ich will das nicht sehen. das gibt mir nichts. Oder so KI-InfluencerInnen, denen folgen Tausende von Menschen. Sag mal, habt ihr alle Lachsuffer oder was?
Ich habe noch nie was von KI-Influencerinnen gehört, aber es
die ist uns mal
Sinn.
Ist eine gefolgt bei Schneeweiß und Rosenrot. Das habe ich blockiert. So
krass.
Bavarian Sexgöttin. Das habe ich doch mal
gesehen. Die habe ich auch gesehen.
Da war so ein Boost und so ein Model halt so KI generiert. Das war da zwei Maskrüge, rechts und links das Dekolleté bis und das Kinn presst. Aber ich dachte so, what?
Okay.
Also richtig schlimm. Okay. Cora, also richtig schlimm. Und da hast du wenigstens aber noch komplett gesehen, dass es fake ist. Und trotzdem kommentieren da dann Männer drunter. Wow, du bist so schön. Wow, was eine Frau. So Moki, meine boarischen Mädel. Boah, Alter.
Oh.
What is this?
Krass. What is this? Ohne Scheiß.
Ja, okay. Also sorry, ja. Rant wieder aus. Aber da kann sie mich einfach aufregen auch über die Menschen, die das wirklich dem Folgen des Konsumieren wirklich die echte Verbindungen ersetzen durch KI.
Ja.
Da stellt sich mir alles auf.
Ja. Und es ist trotzdem so, ich fühle mich gerade ein wenig heuchlerisch, weil ich halt jeden zweiten Tag scheiß ChatGPT benutze, um mich irgendwie zurechtzufinden in der Welt. Ne?
Ja, das ist also, ja das mit dieser, das ist ja irgendwie, also ich benutze tatsächlich selten aktiv KI, aber es ist ja alles KI, was wir benutzen. Also wenn du googelst, kommt auch oben schon die KI-Zusammenfassung. Yeah. Und natürlich liest man sie die durch, weil das halt praktisch ist. Und jeder scheiß Algorithmus und alles, wie du durchs Internet navigierst, ist ja alles KI.
Ja.
Ich habe ChatGPT mal ein paar Mal benutzt, auch um mitreden zu können. Und jetzt habe ich es wieder aktiv gestrichen.
Sehr gut.
Also klar, manchmal, wenn ich wieder Panik habe vor der Steuer und dann mit ChatGPT meinen Steuersatz berechne, sowas mache ich manchmal, aber ansonsten habe ich das inzwischen echt wieder gelassen, wenn du es einmal gewohnt bist, dann wieder wegzukommen, das war bei mir auch so bei Spotify, ich habe ewig kein Spotify benutzt, wirklich, für nix. Und dann habe ich irgendwann mal angefangen, ich habe mich da lang gewehrt. Ich glaube, ich habe vor 2 Jahren angefangen, Spotify zu nutzen. Mhm. Ja, und dann, ein Jahr später der Riesenskandal. Ich meine, wusste vorher schon, dass Spotify scheiße ist. Aber jetzt natürlich kommt's geballt von allen Seiten. Und jetzt ist es halt echt schwierig, wegzukommen. Ich meine, ich habe jetzt mein Premium-Abo gekündigt und benutze halt noch
Das ist ja schon voll der Schritt.
Ja, ja.
Also ich kann mal leben ohne Spotify, das klingt jetzt echt kacke, aber vor allem aus meinem Mund halt, ich bin eine Musikerin, also ich schneid mir damit voll mein eigenes Fleisch, ne?
Ja, aber es ist so scheiß praktisch. Minnie und ich, wir haben dann gesagt, okay, wir gehen zu Tidal, weil die halt gut bezahlen und weil die nicht Waffensysteme unterstützen, keine Ahnung. Die Oberfläche ist scheiße. Zum Beispiel haben wir mit Trash unser Single halt nicht bei Spotify abgeloadet, sondern auf anderen Streaming-Plattformen. Was natürlich dazu führt, dass kein Schwanz unsere Single hört. Aber wir haben gesagt, bei die 80 Spotify-HörerInnen, da ist jetzt auch drauf geschissen, weil bei uns ist wirklich wurscht. Und das ordnet, wenn du das uploadest, das ordnet das nicht uns zu. Da schwirren jetzt verschiedene Trashs rum und unser neuer Release ist nicht zu unserem alten Release gekoppelt und ist bei ganz vielen kleinen Bands so, dass die nicht auf ein Profil zugeschnitten sind, sondern irgendwo sich in diesem Tidal-Universum verlieren. Also das ist für kleine Bands total schlecht gemacht.
Oh ja, das hat sich völlig chaotisch.
Haben wir jetzt auch wieder kündigt.
Es ist echt.
Ja. Jetzt höre ich heute wieder die Playliste. Mit 40 Songs, die ich mir von meinem Laptop aus aufs Handy abgeloadet habe. Und dann höre ich halt mal 3 Jahre lang die Semi-Playlist. Da bin ich wenigstens wieder textsicher.
Ja, genau. Aber
so
jetzt lass uns mal von schönen Dingen reden. Würde ich sagen.
Ja, wie ist der Impfstatus? Das müssen wir natürlich abfragen.
Das müssen wir jetzt nur abfragen. Okay, also der Impfstatus ist ein bisschen was über Mittelfeld. Ich habe letzte Woche Gelbfieberimpfung gekriegt. Ey, die hat reingehauen. Die hat reingehauen, Shaky, sagst du, die hat geballert. Die Woche davor, da haben wir, glaube ich, gerade an dem Tag Recording gehabt, habe ich mir nur die letzte Tollwutimpfung eingezogen. Da hat es mich schon gehabt. Kopfweh des Todes. Also so schlimm habe ich es noch nie gehabt.
Ist das geschert?
Ja, genau. Und dann eine Woche drauf, die Gelbfieberimpfung, boah, die hat mich voll zlegt.
Oh genau. Je.
Ja, und jetzt habe ich eine Woche Pause gehabt. Und ich glaube, ich habe es echt braucht, weil mein Immunsystem echt,
oh, das echt ist am so Schwächen hart. War. Ja, das glaube ich. Okay, also du bist jetzt über der Hälfte.
Ja.
Wahnsinn.
Genau.
Was ich auch noch fragen wollte, weil wir das, sag einmal, wann heiratest du?
Das also, weiß ich selber noch nicht.
Okay, das habt's noch nicht. Das ist, also ihr seid jetzt verlobt.
Ja.
Okay. Aber ihr habt's jetzt noch nicht. Ihr habt jetzt, seid jetzt noch nicht groß in den Hochzeits. Na, aber wir haben das dann mal so gesagt, wow, ihr seid jetzt verlobt. Wow, News. Und seitdem nie wieder über das Thema gesprochen. Deswegen, wie ist da der Stand eigentlich? Ich frage jetzt mal alles ab. Impfstatus, Heiratsstatus. und so weiter und so fort.
Ich shake mich bloß auf die nächste fette Party gehe.
Ja, gut, im Jahnstadion, haben wir ja schon gesagt.
Genau. Nein, ey, ich bin so überfordert von der Thematik, weil da kommen jetzt Sachen auf mich zu, über die habe ich noch nie in meinem Leben nachgedacht. Also sowas wie Brautjungfern oder sowas.
Machen wir das?
Wir. Magst du mal Brautjungfer sein? Na, du kannst gern Brautjungfer sein.
Na, aber wir, also in Bayern haben wir doch keine Brautjungfer nicht.
Ja, ich habe das gehört, dass man das macht.
Das ist doch amerikanisch. Kanadisch. So. Vielleicht hätte er das denn gern Brautjungfern.
Also von dem ist das der Hinweis nicht Kummer.
Sondern?
Von einer Freundin von mir, die wahrscheinlich gern Brautjungfer wäre.
Hä, aber es gibt da einfach TrauzeugInnen. Aber es gibt doch bei uns eigentlich keine Brautjungfer.
Da fängt schon, ich habe das jetzt gerade verwechselt. Ist Brautjungfer und Trauzeuginnen, ist das was anderes?
Ja.
Ach so, okay.
Ja, schau mal, Brautjungfer ist doch in die USA, da stehen dann immer vier so Mädels im gleichen Kleid bei der Braut. Das ist dann quasi viermal Trauzeugin. Trauzeugin muss im Standesamt unterschreiben, dass sie eure Ehe bezeugt.
Ah, okay. Sixth.
Und die muss dann auch deinen Junggesellenabschied organisieren.
Ah, ja.
Ja, okay.
Ja, du siehst,
ich sehe schon, ich schreibe da mal nur mal ein Handout zusammen zum Thema Heiraten. Ich. Es ist gut, dass ich da was dazu sagen muss, weil ich bin der große Eheprofi.
Du bist Dr. Love.
Ja, das stimmt.
Also das hast du vor ein paar Folgen schon mal gesagt.
Und das her, stimmt
geh
auch.
Geh davor aus, dass du alle Insights in so Hochzeitsthemen auch hast.
Ja, ja, ich war auf jeden Fall früher auf Hochzeiten.
Ah ja, siehst du.
Ja, das ist ja bei unserem Land heirat alle. Okay, ja, das machen wir mal. Aber man gibt da mal ein Briefing, wie das läuft.
Gut, gut, schön.
Okay.
Das ist gut, okay. Also, jetzt leiten wir schon langsam in unsere Thematik, ne? Darf ich sagen?
Ja, tu es.
Ich habe ein peinlicher Fauxpas. Ich habe keine Allgemeinfrage vorbereitet, mit der ich die jetzt Piesacken hätte kennen, habe ich jetzt vergessen.
Schade.
Jetzt hätte ich so lange Vorlaufzeit gehabt.
Ja,
ne?
Jetzt hättest du da so fiese Fragen überlegen können, um mich bloßzustellen.
Shaq, nächstes Mal kommt dann einfach eine noch fiesere.
Cool.
Frage.
Danke für die Vorwarnung auf jeden Fall.
Gern. Du, Shaq, aber ich habe noch eine andere Frage.
Ja. Do you want to live forever? Sorry.
Das müssen wir mal updaten, so vielleicht in einem Jahr oder so. Kannst du gerne mal nochmal Do you want to live forever Fragerunde machen. Aber was ich dir fragen wollte, Shaq, dass du manchmal auf deiner Gitarre Tapping machen? Tapping. Two-Hand-Tapping? Weißt du, was das ist?
Ja.
Hast du schon mal gemacht?
Als alter Van Halen-Fan, nein, da ich ja froh bin, wenn ich vom A aufs G komme im Powerchord, tue ich, also, ich glaube, ich habe das mal im Spaß probiert, irgendwie ganz schlecht, weil es mir jemand gezeigt hat. So, und dann musst du natürlich Tapping machen. Ich so,
natürlich.
Natürlich, weil das ja klar ist.
Ist ja klar.
Und nee, gehört jetzt nicht zu meiner Übungsroutine.
Ah ja, okay. Darfst du das nochmal kennen wollen oder sagst du, das ist, Tapping ist jetzt nicht so mein Fall?
Ich glaube, ich finde mich damit ab, dass ich im besten Fall eine passable Rhythmusgitarristin wäre. Alles, was Solieren etc. betrifft, habe ich für mich eigentlich schon abgeschlossen.
Das ist eine sehr, sehr noble und eine sehr ehrliche und coole Antwort. Ich kann es nämlich auch nicht. Also ich habe Tapping, glaube ich, schon mal im Recording und so gemacht.
Mhm.
Aber halt nur ganz kurze Passagen und die waren dann aber auch so hingeschnitten.
Ja.
Okay, man nimmt jetzt 3 Sekunden auf.
Been there, done that.
Und dann ungefähr 30 Mal. Und den besten Take nimmt man dann.
Ja.
Und der wird da quasi eingefügt.
Ja.
In den Rest von dem Solo.
Okay.
Also ich bin auch keine Tapping-Spezialistin.
Okay.
Wer eine richtig große Tapping-Spezialistin ist, Shake, kannst du mir die Frage beantworten? Weißt du das?
Nein, ich kann nur Eddie Van Halen sagen und du hast Spezialistin gesagt.
Du bist aber schon auf dem richtigen Weg. Eddie Van Halen führt uns da im Endeffekt auch hin zu dieser Frau.
Das ist ein großer Tepper.
Eddie war ein großer Tepper, voll. Und zwar, die Frau ist auch schon in unserer Folge über wie heißt's, Nita Strauss?
Jennifer Batten.
Jennifer Batten, genau.
Woo, woo, woo.
Jennifer Batten ist die Tapping Queen der 80er, kann man sagen, oder überhaupt eigentlich die Koryphäe, die bekannteste Person, die Tapping sozusagen vermarktet hat. Denn Jennifer Batten hat MIT in Hollywood Gitarre studiert, hat sich da mit einem Kollegen zusammentan. Der Kollege heißt Lynch. Da bin ich ehrlich gesagt nicht so firm bei dem ganzen Jazz.
Nee.
George Lynch, genau.
Aha. Ach,
so heißt der.
Ja, George Lynch ist ja Sparda bei Red.
Ah, okay.
Das ist ja, der George Lynch ist ja ein Gitarrenheld. Nein, nicht bei Red. Quatsch. Peinlich. Bei Dokken.
Ah, okay.
George,
das
und dann Lynch Mob und keine Ahnung. George Lynch ist ja großer 80er Gitarren-Shredder-Held.
Ja, sehr gut, genau. Und die zwei haben zusammengearbeitet. Cool. Also, es ist super, dass du den Einwurf jetzt bringst, weil zu George Lynch habe ich keine Recherche gemacht, weil mich die Jennifer Batten so in den Sog gezogen hat und am Schluss habe ich bloß noch Michael Jackson Videos geschaut mit der Heidi.
Ja, sehr gut.
Da habe ich dann keine Zeit mehr gehabt, George Lynch zu googeln. Genau, das war auf jeden Fall, die zwei haben zusammengearbeitet. Sehr lange Zeit. Vor allem während der MIT-Phase in Hollywood. Und die zwei haben miteinander die Tapping-Technik entwickelt und vor allem auch Bücher geschrieben. Also von Jennifer Batten gibt's Bücher übers Tapping, die kann man sich heute noch zu Gemüte führen.
Das ist ja wild.
Genau. Ja, genau.
Ich glaube, das werde ich nicht lesen.
Ich bin versucht, dass ich es mal hole, ehrlich.
Ja, für die einfach war das ja das Richtige. Du bist ja hochklassige Gitarristin. Du lernst jetzt einmal, wenn man tappt.
Ja, wahrscheinlich werde ich dann einfach total frustriert das Ding in die Ecke pfeffern, weil, also das ist schon Meisterklasse, was die macht.
Ja, das stimmt.
Ja, genau. Aber es ist die erste Ausgabe von ihrem bekanntesten Tapping-Buch namens Two Hand Rock. Ist richtig cool, die können wir eigentlich auch posten. Da sieht man Jennifer Batten nur total untypisch in ihrem MIT MIT-Look. Also die war total der, also wirklich total der Nerd. Die hatte keine blonden Haare am Anfang, sondern so braune unter der Brille. Und ich glaube, die war da sogar kurzhaarig. Also stellt euch jemanden vor, der braune, kurz, also so Bob-frisurmäßige Haare hat und einfach bloß saugeile Jazz-Gitarre spielt. So war Jennifer Batten am Anfang. bis der MJ gekommen ist. Ne? Ich muss uns gleich mal korrigieren. Also der Typ hat nicht George Lynch geheißen, sondern Steve Lynch. Sagt dir Steve Lynch was?
Okay, na.
Irgend so, weißt du, das ist wie bei uns Herold, Sepp, Hans, Heiko.
Ja.
Genau.
Nee, den kenne ich nicht. Steve, es hat mich jetzt auch ein bisschen gewundert, dass der George Lynch Jazz-Gitarre, wobei, er hat auch sehr kennen. Ich meine, da lernst du schon gut Gitarre spielen, wenn du Jazz-Gitarre studierst.
Ja. Safe.
Nee, ein Steve Lynch kenne ich jetzt nicht persönlich.
Habe ich auch nicht gekannt, genau. Okay, ich fange mal an. Also, Jennifer Batten ist 29. November 1957 in Upstate New York geboren und auch dort aufgewachsen in einer kleinen idyllischen Gemeinde. Also es war alles sehr, sehr aufgeräumt. Und die kleine Jennifer, die war schon sehr früh als Mädchen von der Beatlemania infiziert. Hat das quasi genau, das ist quasi genauso in ihr, wie die Beatles groß geworden sind. Da war sie gerade Teenager oder Jugendliche. Die Musik hat ihr vor allem ihr Vater näher gebracht. Der war selber Jazz-Fan und war Hobby-Gitarrist. Der hatte dann auch einen Verstärker daheim und so. Und sie hat halt dann einfach schon immer sehr, sehr früh, ja, Berührungspunkte gehabt mit Musik und vor allem eben Jazz. Jazz war ihr erster musikalischer Einfluss und sie sagt selber, das war der Soundtrack of our home.
Genau.
Mit 8 hat sie dann schon angefangen, E-Gitarre zu spielen, was zu der Zeit relativ selten war. Ne, dass man überhaupt als Mädchen, als Mädchen vielleicht Folk-Gitarre oder so oder Akustik-Gitarre anfängt als Kind. Aber mit 8 Jahren tatsächlich schon E-Gitarre zu spielen, war extrem selten.
Ja, ist, glaube ich, heute auch immer noch selten, weil die meisten anfangen mit Akustik.
Genau. Also bei
voll
mir war es ja nicht anders.
Richtig schlaues cool. Kind.
Ja, und weißt du, wie das dazu gekommen ist? Und zwar hat die Jennifer eine Schwester und die Schwester hat, eine ältere Schwester, die hat eine Gitarre bekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie E-Gitarre gekriegt hat oder nicht. Oder ob es eine normale Akustikgitarre war. Jedenfalls hat die Jennifer das gesehen und hat für sich auch eine Gitarre eingefordert. Und
schlaues Kind.
Ja, gell? Wahnsinn. Mit 8.
Ja.
Und dann hat sie zu Weihnachten ihre erste E-Gitarre bekommen und hat dann auch gleich loslegen können, weil ihr Dad hat den Verstärker daheim gehabt und ja, war dann quasi schon mittendrin statt nur dabei.
Genau.
Und sie hat dann auch sofort Unterricht genommen mit 8.
Schlaues Kind.
Ja, also den perfekten
Start hingelegt, oder?
Ja, voll perfekter Start. Und es ist auch sehr interessant, weil sie sagt, die Familie ist ein paar Mal umgezogen. Und für sie war das aber ein totaler Glücksgriff, denn bei jedem Umzug hat sie auch ihren Lehrer gewechselt. Und das war insofern gut für sie, weil jeder Lehrer ihr im Endeffekt einen anderen Stil beibracht hat. Also der eine hat ihr Grundmusiktheorie beibracht, der nächste Folk, der nächste Blues, der nächste Rock. Also sie hat von Anfang an einfach die komplette Palette der Stilistiken durchgemacht. Ja,
krass.
Genau. Und dann, wie erwähnt, hat sie mit 20, also 1979, dann das Studium Guitar Institute of Technology in Hollywood angefangen. Und sie sagt selber über dieses Studium, it really kicked my ass into shape.
Ja, das glaube ich.
Also, ja, safe, 100%. Ja. Also was man so bei uns, ich denke oft, ich habe lange Zeit drüber nachgedacht, ob ich so ein Gitarrenstudium absolvieren soll. Habe dann mich dagegen entschieden, weil ich mich nie wirklich fähig dazu gefunden habe. Weiß ich nicht, keine Ahnung, ob ich mich zurechtgefunden hätte, ob mein Leben jetzt anders ausschauen würde, ob das jetzt besser wäre oder schlechter wäre, keine Ahnung. Aber ich habe immer so nur so eine richtige Faszination für Menschen, die da hingehen auf so eine Musikhochschule und das Ganze studieren.
Ja, das verstehe ich. Mein erster Boyfriend hat auch Jazzgitarre in Nürnberg studiert.
Mhm. Kenne ich auch einen.
Das ist ein cooler Typ. Das sage ich nicht über alle meine Ex-Freunde. Aber das ist ein toller Mann, immer noch. Und genau, der hat dann sich ein Jahr lang mit einem ziemlich guten Gitarrenlehrer auf die Aufnahmeprüfung nach dem Abi, glaube ich, vorbereitet, weil die recht zach war. Und hat es dann tatsächlich geschafft und hat dann Jazzgitarre studiert.
Mhm.
Und genau, war eigentlich früher, als ich ihn kennengelernt habe, voll das Metal-Kid. Halt, lange blonde Haare und nur Pantera und Metallica und Thrash und keine Ahnung, was gehört da in so eine Speed-Thrash-Metal-Band gespielt und so. Ziemlich gut schon dafür, dass der so jung war damals. Und dann hat er Jazzgitarre studiert und macht seitdem, ist er halt Musiker und hat jetzt, glaube ich, immer ganz viele Engagements, Münchner Volkstheater oder so.
Oh, wow.
Wo er die Musik für Theaterstücke macht.
Mhm.
Bei verschiedenen Inszenierungen und ja, also der ist jetzt wieder, ich glaube, die Metalband hat sich jetzt wieder, die haben sich jetzt wieder nach 10 Jahren Pause, deren die jetzt wieder ein bisschen umbenannt und hat da noch eine andere Band, die heißt ein Katar und das ist eigentlich auch ziemlich cool, weil da hat er sich quasi selber ein Musikinstrument gebaut, eine Dole, so ein Saiteninstrument, das man irgendwie draufhaut oder so. Und er hat einen Drummer und er macht das. Und ja, ist halt voll der Musiker durch und durch und gibt da für Kids Musikunterricht und sowas und macht dann Chor für alle und so. Also ziemlich cool. Und das weiß ich noch, das Jazz-Gitarrenstudium hat ihn manchmal ganz schön hergenommen.
Ja, das glaube ich eben auch, dass das, ja, ich glaube, das war auch so der Grund, warum ich mich dann dagegen entschieden habe, ist, dass ich nicht wollte, dass mich das Musikmacher irgendwann nochmal ankotzt oder dass sie es nicht mehr...
Verstehe ich.
Genuin geil aufhüllt, sondern wäre ein Job oder so. Aber ich meine...
Hattest du Imposter-Syndrom auch?
Ja, voll.
Dass gedacht ich mein, hast, da bin ich jetzt einfach nicht gut genug?
Ja, ich habe bis heute Imposter-Syndrom.
Ja, klassisch.
Ganz krass.
Klassischer also, weiblicher Modus auch übrigens.
Ja, ganz schlimm.
Ja, es ist schön, dass du das... Beim Gitarrespielen hast du das.
Ja, natürlich. Also nicht leider, nicht natürlich, sondern leider.
Ja, leider.
Aber ja, also das ist gerade einfach auch so eine Sache, an der ich ganz stark arbeite mit mir, dass ich dieses Imposter-Syndrom wegkriege. Aber es ist halt, wenn ich mir jetzt quasi, ich vergleiche mich immer mit studierten Musiker und ich bin ja quasi unstudiert, ich bin ja Dilettantin sozusagen, oder? Man kann es ja schön formulieren, eine Autodidaktin bin ich aber auch nicht.
Du hast ja Unterricht gehabt. Ja.
Genau, aber also quasi, wenn man...
Also Cora, Dilettantin und Autodidaktin bin ich. So, Fräulein, gell? Jetzt wollen wir da mal die Butter bei die Fische lassen. Du bist weder eine Dilettantin noch eine Autodidaktin. Du hast halt nicht Gitarre studiert.
Ja, genau.
Aber wer hat das schon? Also eben. Wer von den ganz großen GitarristInnen hat Gitarre studiert?
Jennifer Batten.
Ja, Jennifer Batten. Das ist aber eher Ausnahme als die Regel.
Ja, genau. Aber es ist ja, du hast vollkommen recht. Also die großen Gitarristen
haben teilweise nicht einmal Unterricht gehabt.
Ja, also James Hetfield kann bis heute noch keine Noten lesen zum Bleistift. Also man muss schon die Kirche im Dorf lassen. Aber natürlich, bei mir bringt das immer so ein bisschen einen Gedankenfluss in Gang. Und vielleicht mit 50 oder so hocke ich mich auch hier und tu mal Jazz studieren oder so.
Vor deinem Jurastudium?
Das ist eine sehr gute Frage.
Das schauen wir dann, wenn es soweit ist.
Vielleicht, oh ja, genau.
Jura im Nebenfach. Jazzgitarre Hauptfach, Nebenfach Jura. Das ist ein Studium.
Ey, sehr gut.
wenn du im Gitarrenstudio wieder durchdrehst, dann kannst du im Jurastudio ein bisschen zum Runterkommen kopieren.
Ja, voll gut. Einfach so.
So ein Riesenstapel wegkopieren.
Ja, genau, alle das ganze Jazz-Zeichen in meinem Kopf einfach verarbeiten. Ne?
Ja, genau.
Ja, voll. Aber warum? Also
Jazz ist ja.
Ich finde es ja lustig, dass wir uns so viel über Jazz unterhalten, eigentlich, weil es ist ja ein Rock- und Metal-Podcast und Jazz ist ja nun mal quasi eine ganz andere Geschichte, muss ich sagen. Also es ist ja nun mal ganz anders, ganz andere Szene, ganz andere Leute, ganz andere Herangehensweise und so.
Ja, wenn du das kannst, kannst du auch Pop- und Rockmusik spielen.
Das stimmt, das stimmt. Jazz ist schon irgendwie auch faszinierend.
Hörst du dir Jazz auch? Nee, aber wenn ich's höre, dann finde ich's faszinierend. Das ist wie eine andere Welt, ich check's nicht. Mhm. Aber ich finde es sehr faszinierend, weil das ja sehr gute MusikerInnen einfach
sind. Ja,
sagen.
Voll. Ich höre manchmal Jazz und jetzt mal, wenn ich mir denke, okay, ich höre jetzt Jazz, dann fühlt sich das voll cool an. Fühle mich irgendwie voll sophisticated.
Vielleicht kommt da noch was. Cora, warten wir mal nur 10 Jahre. Oh, schauen Gott. Wir mal.
Also, ich mache mal die Messlatte nicht so hoch. Jetzt schauen wir mal. Naja, auf jeden Fall, die Jennifer Batten hat es voll durchgezogen. Und sie sagt, ohne das Studium hätte sie nicht mit Michael Jackson oder Jeff Beck zusammengearbeitet. Also das waren ja ihre zwei bekanntesten Kooperationspartner. Genau, und da wäre sonst nichts zustande gekommen, sagt sie. Man weiß ja nicht, wie es sonst gelaufen wäre. Genau. Im Studio hat es dann herausgefunden, dass Jazz nicht laut genug war für sie. Und dann hat sie in Richtung Rock, Funk und Fusion bewegt. Und sie sagt selber in einem Interview, was einfach nur noch saukrass ist, während ihres Studiums hat sie 10 bis 12 Stunden geübt täglich. Sie hatte bis zu 6 Bands gleichzeitig. Und sie unterrichtete 6 Tage die Woche. Und
ich bin nicht so gut im Rechnen, aber wie genau geht es zeitlich aus?
Wie genau geht es zeitlich aus?
Hat die geschlafen?
Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Und ich muss jetzt auch wirklich ganz deutlich sagen, das ist jetzt auch nicht unbedingt was man anstreben sollte. Weil, also wenn ich das schon lese, da wird man schon übel. Ehrlich gesagt. Also 10 bis 12 Stunden üben, ich meine, das ist auch immer so eine Sache, okay, ist das wirklich 10 bis 12 Stunden üben? Mir geht das nicht in den Kopf rein, dass eine Person 10 bis 12 Stunden täglich üben kann.
Aber sagen ja schon, also ich finde jetzt 10 bis 12 Stunden klingt irgendwie übertrieben, weil sie musste ja auch noch studieren, essen, ja. Mal auf die Toilette gehen. Also das geht sie ja zeitlich schwer aus, aber ich kenne das schon von so Menschen wie Steve Vai, haben wir auch schon einen Podcast gehabt, oder Tom Morello oder so, die sagen, wenn sie nicht 6 Stunden am Tag Gitarre spielen, wären es schlechter. Und jetzt finde ich auch 6 Stunden am Tag finde ich wirklich auch viel.
Das
ich schaffe
ja
zur Zeit nicht einmal, dass ich eine halbe Stunde am Tag spiele.
Ich fand das voll cool, wenn ich die Zeit hätte, 6 Stunden am Tag zum Üben, das wäre halt voll schön. Wenn ich sagen kann, okay, ich stelle jetzt alles hinten an in meinem Leben, alle Aktenkopiererei kann ich jetzt halt mal sein lassen und einfach bloß üben. 3 Stunden vor mir.
6 Stunden ist schon echt ein Haufen Holz, gell?
Aber ist doch toll. Also 3 Stunden Vormittag, 3 Stunden Nachmittag.
Nee.
Das war halt mein Traum. Aber
langweilig.
Da hätte ich schon Bock drauf.
Echt, da?
Ja, schon.
Na, ich bin einfach nicht so, ich bin kein Übungsmensch. Ich tue mich nicht reinfuchsen. Ich denke mir immer so, ich mach's genau bis zum Level, wo es irgendwie passt. Und dann höre ich auf, dann denke ich, ja,
ja, sei froh, dann bist. Also ich finde, da hat man dann irgendwie, klar, der innere Perfektionist ist ja dann da schon immer ganz krass am Start, ne?
Ja. Ja,
also,
ja.
Ich glaube, wenn man dann so Richtung wirklicher Profi-Gitarrist geht, dann hat man seine Routinen. Ich glaube, das ist sau wichtig, dass man dann Routinen hat und dann auch seine mentalen Strategien, dass man jetzt nicht verrückt wird zum Beispiel. Aber also ich kann diese Aussage, die du gerade gebracht hast, mit ja, wenn man nicht 6 Stunden übt, dann wird man schlechter, kann ich nachvollziehen. Also ich müsste, um stetige, graduelle Verbesserung zu sehen, auch jeden Tag mindestens 3 Stunden üben, wenn nicht mehr. Ja.
Ich glaube, es gibt einfach nichts auf der Welt, was ich gern 6 Stunden am Stück mache.
Ja.
Außer mal feiern.
Oh ja.
Ab und zu, wenn es ein guter Abend ist. Ja, aber ich meine es so. Nee, ich bin da nicht so begeisterungsfähig über lange Zeit. 6 Stunden kommt mir schon sehr lang vor. Mhm. Also ich kenne das schon auch, dass ich mich mal so verliere und dann mal ein paar Stunden an der Gitarre hängen. Habe jetzt schon länger nicht mehr gehabt, aber das kenne ich schon, dass das geht, aber so regelmäßig. Aber ja, also 12 Stunden finde ich
krass.
Also
das ist ja Wahnsinn.
Vielleicht ist das auch ein bisschen zur Legendenbildung, ein bisschen oben korrigiert, weil.
Ja, das, ich glaube jetzt ehrlich gesagt auch, weil dann kommen nur 6 Bands.
Ja, wie soll
und
das gehen?
6 Unterrichtstage. Das also, wie soll Quatsch. Das gehen? Das kann nicht, das muss dann wahrscheinlich vielleicht zuerst war extremes Üben angesagt und danach hat es auch mehr unterrichtet und dann hat es immer mehr Bands dazu gekriegt. Ich glaube, das war jetzt auch schon ein bisschen, also so, relativ fluide gewesen.
Vielleicht ist auch das Bandspielen und das Unterricht geben schon inkludiert im Üben.
Ja, kann auch sein.
Weil das ja auch Gitarre spielen ist.
Das stimmt.
Irgendwie.
Also, 10 bis 12 Stunden ja. Einfach an der Gitarre gewesen.
Ja. Auch trotzdem irre.
Ja, voll. Irgendwie auch total geil. Also ich muss sagen, ich bin da total ambivalent, ne? Oder, also ich finde das einerseits so cool, dass man sich so intensiv mit seinem Instrument auseinandersetzt. Andererseits bin ich dann halt auch einfach fertig. Mir macht's einfach fertig, dass das jemand so schafft irgendwie, ja, ne?
Ja. Ja, eben, das muss er erstmal auch.
Ja.
Vom Konzentrationslevel und vom Energielevel und vom Leidenschaftslevel ist das schon ganz schön hoch angesetzt.
Ja, voll.
Also ist ja schon vernarrt, da bist du ja vernarrt. Das finde ich auch faszinierend.
Ja, total.
Es gibt
so
Menschen.
Das ist eine All-In-Situation.
Ja. Jimi Hendrix hat immer seine Gitarre dabei gehabt.
Ja, geil.
In Clubs, cool. Wenn der Fortganger ist, zum Kaffeetrinker, egal. Jimi Hendrix hat immer seine Gitarre dabei gehabt, weil er irgendwie immer dudeln wollte. Und es gibt so Leute, die scheinbar so ein Feuer in sich tragen. Das finde ich auch sehr faszinierend.
Ultra faszinierend. Ja, und dieses All-In, das hat die Jennifer Batten echt voll. Die hat das auch quasi mitgebracht in die ganze Jackson-Phase und so weiter, über die in Kürze sprechen wird. Es gibt bloß nur ein paar weitere Infos. Genau, also sie hat eben diese Tapping-Strategie oder Tapping-Technik entwickelt mit ihrem Kollegen Steve Lynch. Für alle, die nicht wissen, was Tapping-Technik ist. Da spielst du quasi mit beiden Händen auf dem Griffbrett. Also man strummt die Saiten nicht mehr mit einem Plektrum, sondern man spielt links ganz normal Töne und tappt dann meistens mit dem Zeigefinger auf einer höheren Stelle am Griffbrett, sodass das so einen coolen, sonst nicht erreichbaren Harmoniesound bewirkt. Und wenn man da richtig gut ist, kann man da ganz, ganz schnell so Tonfolgen spielen. Eben auch quasi mit Arpeggios. Arpeggios sind aufgedröselte Akkorde. Und ja, da kann man richtig, richtig schnell und richtig faszinierend spielen. Und Jennifer Batten hat das perfektioniert. Da gibt's richtig coole Interviews, Videos. Und gibt's auch Interviews von Jennifer Batten. Aber es gibt zum Beispiel den Flight of the Bumblebee. Da ist es eines ihrer ersten Videos, genau, den hat's interpretiert.
Genau.
Ja.
Macht er nur noch Bettencourt von Extreme auch gern.
Mhm. Ja, das machen. Gibt's mehrere Gitarreros, die das so abliefern. Genau. In ihrem Studium hat sie eben dann ihr Wissen, ihr Musikalisches noch mehr ausgeweitet Richtung Rock, Funk und Fusion. Später. Nach ihrem Abschluss war sie dann auch Dozentin des Guitar Institutes und sie war die allererste weibliche Dozentin dort. Genau. Und ganz allgemein sticht Jennifer Batten schon raus aus der Riege dieser männlichen Guitar Shredders der 80er Jahre. Also so in der Art, quasi der Bekanntheitsgrad, den sie erreicht hat, vor allem durch Michael Jackson, den hat, ich denke, glaube ich, in die 80er keine Gitarristin erreicht. Wobei man aber auch sagen muss, dass Jennifer Batten jetzt auch nicht jeder kennt, oder?
Nee.
Also die ist immer nur so ein bisschen ein Underdog, kann das sein?
Also ich glaube, dafür, wie gut und wie groß sie eigentlich ja war, ist sie viel zu unbekannt, würde ich jetzt vom Feeling her sagen.
Ja, ja. Ja. Das Feeling habe ich auch. Genau. Okay, gehen wir mal über zur Jackson-Phase. Also 1987 hat Michael Jackson für seine Bad-Tour, für das Album Bad, eine Band gecastet. Und die Jennifer hat über eine Empfehlung an dem Casting teilgenommen. Und hat da unter 100 Bewerbern die Stelle gekriegt. Und von da an war sie 10 Jahre lang bis inklusive zur History-Tour von Michael Jackson bei ihm in der Liveband. Genau. Sie war zuerst in diversen Coverbands, bevor sie bei Jackson eingestiegen ist. Und es war eben so, dass sie bei einer ihrer Coverbands den Song Beat It schon gelernt gehabt hat. Und Beat It war im Endeffekt dann auch der Song, den sie im Casting dann vorgespielt hat, inklusive dem Solo.
Ja.
Genau. Das Casting selbst war ganz interessant, weil es war keine Band vor Ort. Ne? Also es war bloß eine Kamera vor Ort und die Jennifer musste dann einfach frei improvisieren und hat dann einfach gespult, einfach so ihr Ding durchzogen und hat das Ganze dann mit dem Beat It Solo abgeschlossen.
Ach krass.
Ja. Und dann ging alles ganz schnell. Sie sagt selber in einem Interview, also der Michael Jackson war selber nicht da, aber sie wurde halt gefilmt.
Ja.
Und dann sagt sie selber in dem Interview, next thing that I know is that I got a ticket to Tokyo. Und dann ist die Tour angefangen.
Okay, und wann hat sie die Setlist gelernt?
Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, sie... Krass. Ah, genau, die hatten nur... Stimmt, warte mal kurz. Die hatten dann nur Proben.
Genau, schon,
die
oder?
Die haben ganz intensiv geprobt.
Ja, das wäre schon gut wahrscheinlich.
Über ein paar Wochen hinweg, wo sie dann selber auch gesagt hat, sie war nie daheim. Sie war nie daheim. Sie hat also wirklich voll rangeackert. Jeden Tag, es war quasi Army-Style.
Ja,
die Proben
das
waren richtig,
glaube ich.
Richtig heftig, da hat sie gesagt, genau.
Hat er das Beat It Solo sogar der Eddie Van Halen eigentlich gespielt?
Genau. Das eingespielte Solo von Beat It ist von Eddie Van Halen.
Mhm.
Live hat's quasi in den 10 Jahren, wo Jennifer Batten auf Tour war mit Michael Jackson, sie gespielt.
Ja.
Genau.
Ja, das ist schon ein großer Gig.
Ja, es ist einer der größten.
Wow. Ja.
Genau. Ja. Sie selber sagt, the bad tour launched me from shitty little dive clubs to the biggest tour on earth.
Ja. Boah, ja, Wahnsinn. Es ist ein Wahnsinnsalbum tatsächlich.
Ja, voll. Ich bin total, ich bin voll im Jackson-Fieber.
Voll drin.
Ich habe mal alle Jackson, nein, nicht alle, aber so die prägnantesten Alben habe ich mal in den letzten Tagen alle eingezogen.
Ja,
ist schon Heidi groß. Hat schon ihre Dance-Moves drauf.
Echt, ne? Das also, ist?
Ja, ja.
Sag als Kind einmal, mein Papa hat mal immer einen Moonwalk mit mir geübt. Den hat er nämlich ganz gut drauf gehabt. Dann haben wir immer zu Michael Jackson, ich glaube, er hat eben diese History, das ist ja so Best-of. Ja. Platte, Doppelalbum gewesen, haben wir immer aufgelegt, dann haben wir im Wohnzimmer immer gemoonwalkt miteinander.
Ja, super. Ja. Also es ist, die Musik ist einfach auch unfassbar gut. Ich muss sagen,
Michael Jackson
ist einfach so eine Bereicherung für die Welt. Muss ich echt sagen. Genau. Ja, ein paar Worte zu ihrem Erscheinungsbild. Ich habe vorhin ja schon angedeutet, dass sie früher im Music College quasi eigentlich eher so ein Nerd war. Braune Haar, Bobschnitt, Brille. Und spätestens ab dem Zeitpunkt, als Jennifer dann Michael Jackson beigetreten ist, sollte sie ihr Erscheinungsbild ändern.
Das war ihr aufgesetzt.
Das war ihr aufgesetzt, ja. Das war quasi, sie hat dann Personenveränderung gekriegt. Mhm. Sie hat dann platinblondes Haar gekriegt, das ihr quasi so voll auftopiert worden ist. Also sie ist quasi zum Metal-Freak geworden eigentlich, ne? Hat dann einfach voll geil, richtig cooles Lederjacken-Outfit und so. Auf die späteren Touren hat es dann auch so Laser in die Haare und auch diese Maske, so eine Ledermaske. Mhm. Also sie schaut einfach auch richtig cool aus, richtig fies. Und es war wohl so, dass bei den Proben zur Bad Tour der Michael Jackson gesagt hat, dass er nicht wollte, dass die Band zu viel lächelt. Also er wollte halt wirklich, dass sie fies ausschauen. Und sie hat dann quasi den Auftrag bekommen, dass sie an ihrem Rock'n'Roll-Snarl arbeiten soll. Aha. Und hat selber gesagt, I can be nasty on command now.
Ja, sehr gut. Das wäre auch jetzt mal eine Ansage vom Chef, die mir entgegenkommen würde.
Ja.
Weil ich lache von Haus aus. Also wenn ich jetzt normal schaue ich eher zwider bis arrogant, wurde mir schon des Öfteren gespiegelt.
Ja, der Michael Jackson hätte es voll geil gefunden.
Ja, scheiße. Hätte ich im Hintergrund mal sauzwider Triangel spielen können oder sowas. Ein Einsatz pro Show.
Ich finde es halt einfach so interessant, ne, dass man, also sie hat dann von sich aus gesagt, sie war voll dabei, sie hat gesagt, nehmt mich überall mit hin, egal wie lang, und macht was immer ihr wollt. Also die hat einfach bloß Bock gehabt, Gitarre zu spielen und einfach da dabei zu sein. Ja, das, ich kann es voll nachvollziehen. Es gibt aber weitere richtig coole Aussagen von ihr zum Thema Erscheinungsbild. Zum Beispiel sagt sie, zum Glück hatte Michael Jackson eine Vorstellung davon, wie ich aussehen sollte, denn ich selbst habe bis heute überhaupt keinen Sinn für Mode. Also es ist,
okay, die hat sich einfach stylen lassen quasi, weil es ihr da auch wurscht war.
Genau, und der Michael Jackson hat das gesehen und hat gesehen, okay, da ist jemand, die wirklich krasses Talent hat. Und jetzt muss man quasi diese Person das nur einfach bühnentauglich machen.
Ja, in einen Rockstar verwandeln halt, ne?
Genau, in einen Freak oder Maniac verwandeln. Ja, finde ich richtig, richtig cool. Also es ist, ich glaube, was mir da so fasziniert ist, dass er halt einfach ein Nerd war. Ein Nerd, mit der ich mich total identifizieren kann. Und die ist dann an der Hand genommen worden und hat dann quasi von wem anders, ist von wem anders verkleidet worden, in Anführungszeichen, aber dadurch hat's halt funktioniert.
Ja.
Dadurch hat ihr Können einfach dann Audienz, Publikum gekriegt.
Ja. Ja. Ja, das funktioniert natürlich in so einem Fall dann schon, wenn's ihr halt einfach ehrlich wurscht ist.
Genau, genau.
Weil sonst ist ja verkleidet werden, hat ja immer gleich so ein Sellout. Undertone.
Stimmt.
So, du machst jetzt das und das, damit's funktioniert.
Ja.
Aber solange du dich ja selber nicht verkaufen musst, weil es dir ehrlich wurscht ist und du halt die Gitarre spielen willst.
Ja.
Und wahrscheinlich ist es auch noch was anderes, weil sie jetzt nicht in eine klischeehafte, Sexbombe.
Ja, voll.
Also Michael Jackson hat jetzt nicht von ihr verlangt, im Bikini Gitarre zu spielen. Das hätte natürlich wieder anders Geschmäckle gehabt.
Ja.
Sie ist ja super tough einfach.
Ja, super tough und ziemlich androgyn. Also man muss sich mal so die Videos anschauen. Sie ist halt einfach nur in Anführungszeichen ein Muckerfreak. Ne? Und nicht mehr, nicht weniger. Und das ist einfach, das nimmt mir so mit, dass ich ergreift bin.
Ja, das also, voll deins.
Da bin ich voll emotional, da bin ich voll behaftet. Also das macht mich fertig. Ich finde das so cool. Kann die jetzt mal, wenn ich mal Videos anschaue, kann die schon wieder blecken. Also wirklich, es ist echt der Wahnsinn.
Ja. Genau. Süß bist du schon wieder.
Bin immer so ergriffen, gell. Ich glaub, ja, jetzt schon wieder.
Cora verschaut Michael Jackson Videos.
Das ist echt so.
Ist okay, ja, das verstehe ich. Aber ich kenne das schon. Ich bin manchmal auch von Sachen ergriffen, von so Rockmomenten oder so Live-Konzerten. Also keine Ahnung, ich kann mal live at Donington anschauen und es reinfangen.
Ja, 100%.
Weil ich so ergriffen bin, wie geil das ist.
Ja.
So, da kommt tatsächlich ein Malcolm oder so, wie der da seine Gretsch abrasiert. Immer, also, und einfach in seinem, was schon, in seinem Muskelshirt und seiner Jeans, so ein völliger Gringo. Sei voll der Anti-Rockstar. So überhaupt kein Bühnenego. So der Chef von allem und der muss sich nicht in den Vordergrund drängen. Der steht da einfach nur und hat Bock, die Rhythmusgitarre zu spielen. Da kann ich es ja noch fangen. Denke ich mal, Wahnsinn.
Ja.
Wie cool ist das?
Ja.
Ja.
Das kann ich nachvollziehen.
Also von daher, das verstehe ich schon, dass man so Sachen hat, da. Wo man Gänsehaut kriegt oder wo einem kurz die Augen glasig werden, wo sie andere Leute denken, hä? Jetzt schaut sie Michael Jackson auftritt und fängt so Blecker an, spinnt die eigentlich?
Ich glaube, ich habe bei das Video von Dirty Diana, habe ich mir, glaube ich, 4-mal angeschaut.
Ja, geil.
Und den Song selber dann auch nochmal, wie oft angehört. Also Dirty Diana ist, mein Lieblingssong.
Das ist mega.
Michael Jackson.
Ja.
Muss ich sagen. Also, Herzen euch im Anschluss alle nochmal an. Ihr werdet wissen, was ich meine.
Ja.
Ihr werdet wissen, warum ich da rehe. Gell?
Gell?
Genau.
Gell? Da draußen.
Da draußen, ihr Leute.
Dass das mal klar ist.
Das ist mal klar.
Machen wir eine Umfrage auf Instagram. Wer hat sich nochmal Dirty Diana angehört und wer hat geweint?
Ja. Sehr gut. So machen wir das. Also, zum Thema Erscheinungsbild habe ich jetzt auch noch ein bisschen ein längeres Zitat von ihr, was ich extrem sympathisch finde. Und zwar geht es da um die Performance an sich, also um das Bewegen auf der Bühne. Und zwar hatte Michael Jackson einen Choreografen namens Vince Patterson, der hat quasi die komplette Stage-Performance im Detail auschoreografiert. Und in einem Interview wird Jennifer Batten gefragt, ob die Art und Weise, wie sie sich bewegt hat auf der Bühne, ihr natürlicher Performance-Stil ist. Und sie sagt eben, nee, also das war alles Vince Patterson. Er hatte eine Vision davon, wie ich mich bewegen sollte. Es war fast so, als hätte er mir die Erlaubnis gegeben, ein Maniac zu sein. Denn ich war überhaupt nicht so. Ich habe viel Zeit damit verbracht, auf meine Schuhe zu schauen.
Mhm.
Vor Michael Jackson. Ich war nie ein auffälliger Performer. Im Allgemeinen erfordert das, was ich spiele, viel Konzentration, um es zu spielen. Eine der großartigen Erkenntnisse aus der Zusammenarbeit mit Jackson war, dass man, wenn man diese Songs 2 Monate lang spielt, über nichts mehr nachdenken muss. Man kann 100% seiner Energie in die Performance stecken. Das finde ich auch nochmal irgendwie so bezeichnend und cool, dass er wirklich sagt, okay, sie ist wirklich eine Muckerin. Ja, sie hat vordergründig erst einmal einfach Musik gemacht. Sie hat gar nicht gewusst, wie sie sich bewegt auf der Bühne eigentlich so. Und das ist halt, ich finde es so interessant, weil in Kontrast zu mir, ich bin ja aus dem Thrash Metal. Das heißt, bei mir war das ja.
Von Anfang an wusstest du, wie man sich bewegen muss zu der Musik auf der
Bühne. Genau. Also da war Energie das Allerwichtigste. Da war Energie das Allerwichtigste und es war, also noch dazu ist Thrash Metal ja spielerisch ziemlich schwierig, würde ich sagen, oder anspruchsvoll. Und aber da war die Performance immer einfach wichtiger als das, was dann im Endeffekt spielerisch dann passiert. Und sie sagt dann auch später, wenn ich meine eigene Musik mache, erfordert das einfach viel Konzentration. Ich bin nicht der Typ Performer, der wie die Metalheads mit den Haaren wedelt und den Fuß auf den Monitor stellt. Ich bin im Grunde nur da, um Musik zu machen. Also, ich find's extrem sympathisch. Es ist schon wieder so, irgendwie erfasst mich die Frau am Herz.
Ja, total. Ich meine, es stimmt schon. Also es kommt ja immer ein bisschen drauf an. Ich finde, es hat beides was für sich. Jemand, der sich extrem konzentrieren muss, weil es so anspruchsvoll ist, was er spielt. Ich persönlich, glaube ich, fühle mich aber eher mehr angesprochen von Energie als von perfektem Spiel.
Ja.
Wenn ich live mir was anschaue.
Mhm.
Ich glaube, das ist halt aber wichtig, dass da jeder einen Weg findet, mit dem er sich wohlfühlt. Ich mag es auch nicht, wenn ich das Gefühl habe, jemand performt. Also ab dem Zeitpunkt haben wir auch schon oft gehabt, wenn es unauthentisch wird, finde ich es nicht mehr cool. In beide Richtungen. Wenn jetzt jemand irgendwie so eine Performance abliefert, die mir nicht authentisch vorkommt in dem Moment, dann mag ich es auch nicht. Von daher, aber ich verstehe, was dich daran so anzieht, dass sie halt einfach so Musik-Nerd um des Musizierens willen ist und nicht in erster Linie davon geträumt hat, auf großen Bühnen zu stehen und angehimmelt zu werden und geil zu sein, sondern schon immer einfach nur Musik machen wollte.
Ja.
Also eine sehr hehre Herangehensweise.
Ja klar, also es waren natürlich alle Bewegungen und so waren auschoreografiert und in dem Kontext kann man ja dann auch fast sagen, okay, war es authentisch? Ich persönlich finde die Art und Weise, wie sie sich zeigt, wie sie sich gibt bei Michael Jackson, kommt authentisch rüber.
Ja.
Also, und das ist, glaube ich, die große Kunst, dass du schaffst, dass du was vielleicht auschoreografiert ist, dann wirklich ja authentisch rüberkommt.
Ja.
Ja.
Ich weiß noch, in der 6. Klasse im Musikunterricht hatten wir die Frau Wiegand. Die mochte ich überhaupt nicht. Und ich habe in der 6. Klasse immer Kordschlaghosen, Metallica oder AC/DC-Gürtel und halt so, also ich habe halt mich so rockig angezogen. Und irgendwann hat die Frau Wiegand im Musikunterricht ein Video von Metallica live gezeigt. Es war überhaupt keine Rockerin. Die Frau Wiegand war ganz, war das Gegenteil von allem, was ich gut fand. Es war eine schwierige Frau für mich und hat dann gesagt, das ist alles durchchoreografiert beim Metallica-Gig. Jede Sekunde, wo der James Hetfield hingeht, was der Kirk Hammett macht, was der Rob macht, das ist alles genau durchchoreografiert. Und ich weiß noch, dass ich mich da in der 6. oder 7. Klasse so aufgeregt habe und so geärgert habe und mich persönlich angegriffen gefühlt habe, dass die das behauptet, weil ich erstens glaube, dass es nicht stimmt.
Mhm.
Also ich glaube schon, jede Band hat nach einer Zeit, es schleifen sich Moves ein.
Ja, voll. Die sie anbieten natürlich.
Die sie anbieten und die cool kämmern und so an gewissen Stellen bieten sich gewisse Moves an und das irgendwie, das passiert auf der Bühne und dann denkt man sich irgendwie, jeder denkt sich in sich drin so, ah ja, das war cool. Oder man sagt in der Probe mal, ja, und wenn das gibt, kann man das machen, weil das cool ausschaut. Aber sie hat ja quasi gesagt, dass da jeder Schritt komplett durchchoreografiert ist und das hat mich total angegriffen, weil ich mir dachte, sie will mir jetzt gerade erklären, dass die Musik, die für mich da gerade alles bedeutet und die ja für mich so Rebellion und Anderssein und Rock'n'Roll und so bedeutet, dass das alles durchchoreografiert ist und damit hätte es für mich an Attraktivität in dem Moment verloren.
Mhm.
Weil das ja gegen diesen Spirit ist. Aber jetzt wiederum, Michael Jackson ist ja eine ganz andere Nummer.
Das ist was anderes, das stimmt.
Er ist der King of Pop gewesen.
Der selber hat ja auch
nur choreografiert und Tanzen war ja sein Riesending und das ist ja auch diese Bühnenshow, war ja eine ganz andere Hausnummer.
Ja.
Deswegen finde ich da auch ganz wichtig, den Kontext dazu zu nehmen und auch eine Choreografie kann cool sein.
Mhm.
So.
Ja, voll.
Aber ich weiß noch, zum Thema choreografiert, das hat mich damals...
Ja, das verstehe, da hätte ich auch ein Wort gehabt.
Boah, da war ich so richtig sauer mit 13 oder so.
Ja.
Nein, das stimmt nicht. Und es stimmt ja nicht.
Hast du was gesagt? Hast du dich gemeldet?
Ja, ich habe bestimmt gesagt, das stimmt nicht. Aber sie hat gesagt, ich habe ja keine Ahnung, so was schon.
Boah.
Und ich soll nicht alles glauben, was ich sehe um meine super coolen Rockstars. Ich weiß gar nicht, warum sie das... Da hat sie richtig Streit entfacht. Das ist ein
persönliches Problem, glaube ich, gehabt.
Ja. Aber da war ich sehr, habe ich mich sehr echauffieren müssen mit meinen jungen Jahren.
Wow. Stark.
Ja.
Starker Tobak.
Ja, das war auch eine Frau, die gesagt hat, Mai, also gell, die Mädels, die brauchen sich gar nicht wundern, wenn mal was passiert bei den Sachen, die sie anhaben.
Ach so. Ah, so, okay.
So, das hat sie uns auf den Weg mitgegeben in der 6. Klasse.
Okay, ja.
Ja, also weiß man vielleicht schon, in welche, dass man vielleicht nicht alles ernst nehmen musste, was die Frau von sich gelassen hat damals.
Oh, krass. Naja, back to Jennifer, die hat durchgezogen, worauf sie Bock gehabt hat. Und genau, also eine Sache muss ich nur sagen, was ich auch voll zu 100% unterschreiben kann, ist diese Tour-Tightness. Also, was ich wirklich, wirklich liebe am Touren, ist der Fakt, dass man nach spätestens dem vierten Tag echt gut sprüht und sein Hirn ausschalten kann. Und also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber also ich genieße das dann einfach voll. Ich mag das einfach, wenn ich dann weiß, okay, ich brauche mir jetzt keine Gedanken mehr machen. Ich muss mir wahrscheinlich davor auch keine Gedanken mehr machen, aber diesen Moment, wo man sagt, okay, ich bin jetzt wirklich tourtight, das ist einfach geil. Da kann man sie dann fallen lassen, man kann es genießen. Und ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, warum ich so gerne auf Tour gehe, ehrlich gesagt.
Ich war noch nie auf Tour. Das Maximum, was ich gemacht habe, war Weekender. Und mir hat's dann einmal gelangt. Und ich glaube, bei mir ist immer ein bisschen ein Problem, weil ich singe ja komplett ohne Technik und so.
Ja.
Und ich bin sehr krankheitsanfällig.
Ja.
Dass ich auch immer ein bisschen so größere Touren, zumindest im Winter, gescheut habe, weil ich mir dachte, das hältst du nicht durch. Du bist nach dem dritten Tag heiser as fuck und fangst dann Virus, ey, und bist tot. Und ja, Gitarre spielen, keine Ahnung.
Ja, stimmt, das hast du, bist du jetzt gerade erst.
Also die Maximalanzahl an Publikum, an Menschen, vor denen ich bisher Gitarre gespielt habe, waren 3 in einem Raum. Und das war schon ganz schlimm. Und das waren 2 Spätzl und meine Schlagzeugerin. Vor meiner Schlagzeugerin bin ich natürlich nicht aufgeregt, aber es sind nur 2 Spätzl ein bisschen früher, weil die nach uns Bandprobe gehabt haben. Mm. Ja, reinkommen, können wir schnell zuschauen, nur einen Song. Mhm. Und dann habe ich richtig gemerkt, wie mir die Knie weich wurden. Das habe ich noch nie in meinem Leben gehabt. Das macht die Gitarre mit mir. Die Gitarre macht mich zum Angsthasen, zur feigen Sau und zum Bühnenpaniker. Zur Bühnenpanikerin. Scheißgitarre.
Umso cooler, dass du es trotzdem machst.
Ja, nur habe ich es nicht gemacht. Können wir in 2 Wochen nochmal reden. Wenn es dann keinen Podcast mehr gibt, weil ich in Südamerika bin und mir das Gesicht liften habe lassen und blonde habe und ganz anders ausschaue wie vorher, dann wisst ihr, dass mein erster Auftritt mit einer Gitarre auf einer Bühne nicht gut gelaufen ist.
Das wird ganz wunderbar.
Andere Podcast-Partnerin suchen.
Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Also da.
Okay. Genau. Dann reiß ich mich zusammen.
Das wird ganz wunderbar und du wirst das Obi reißen. Mhm. Das wird der Hammer. Genau.
Schauen wir mal. Ja. Zurück zu Jennifer.
Apropos Shows. Es gibt ein paar wichtige Shows von der Jennifer. Und zwar hat sie am Super Bowl 1993 mit Michael Jackson performt. Und zwar in der Halbzeit. Und da gab's sage und schreibe 1,5 Milliarden Zuschauer, die sich das reingezogen haben.
Also diese Super Bowl Halftime-Shows sind ja immer eigentlich das größte Happening am Super Bowl.
Ja. Ja.
Aber das ist schon eine Hausnummer.
Ja, das ist schon wirklich sehr, sehr viel, gell? Also.
Ich weiß nicht, Wahnsinn. Jetzt war ja gerade erst der Super Bowl.
Ja, da habe ich keine Zuschauerzahlen.
Bad Bunny hat da performt. Wer
nicht.
Auch immer das ist, ich hab's bloß mal gelesen irgendwo. Aber weiß ich jetzt gar nicht, wie viele Leute da zuschauen aktuell.
Ja.
Aber wie viel waren's?
1,5 Milliarden.
Aha, ich hab's grad. Michael Jacksons Halftime-Show war wohl die zweitmeist gesehene.
Ah ja, genau. Also schon wirklich krass. Einfach fett. Für Michael Jackson selber war die Show ein bisschen tricky, da das nicht sein Publikum war und dementsprechend war er, und es war auch nur im Tageslicht, und dementsprechend war er ein bisschen aufgeregt, aber Jennifer Bett sagt, es ist alles super gelaufen und sie haben super gemeistert.
Wie und dann findest du bei Tageslicht auftreten, auf Festivals?
Finde ich immer ein bisschen, finde ich auch ein bisschen tricky.
Ist also weird, gell?
Ja, immer Show auch mehr.
Ja.
Da fühlst du, also Tageslicht, das ist dann mehr so, Also ich glaube, dass die Aufmerksamkeit des Publikums nicht so da ist. Also du bist halt dann mehr so nebenbei Produkt. Und ansonsten fühlst du aber auch
nicht so Stimmung auf, oder?
Ja, keine Stimmung. Und da bist du so ein bisschen auf dem Präsentierteller, finde ich.
Als exponierter. Sonnenlicht im Gesicht beim Spielen ist irgendwie ein komisches Gefühl bei der Musik, die wir machen, finde ich.
Finde ich ja. Also da bin
ich finde das auch immer große Konzerte im Stadion oder so, wenn es losgeht, wenn es noch so bumshell ist, kommt überhaupt kein Flair. Es wird erst geil, wenn die Sonne untergeht und es dunkel wird. Ja,
deswegen voll.
Kann ich verstehen, dass Michael Jackson das ein bisschen tricky fand, ja.
Ja, aber sie haben es gut gemeistert. Ich habe ein bisschen reingeschaut. Schaut super aus. Genau. Und dann gab es eben nur eine Show in Bukarest während der Dangerous Tour.
Mhm.
Und zwar das Besondere an dieser Show war, dass die live mitgeschnitten worden ist, aber ohne quasi andere, also es ist quasi so, dass Live-Shows oft hintereinander geschnitten worden sind und dann sind die besten Momente zusammengeklappt worden. Und das war bei der Bukarest-Show nicht so, die ist einfach quasi straight on air gegangen.
Einfach nur und diese eine Show.
Ja,
komplett.
Genau. Wie es ja heutzutage total normal ist. Also wie oft ich schon Shows, die live übertragen worden sind, gespielt habe.
Oh, während Corona diese scheiß Livestreams immer.
Ja, genau.
Oh,
und also ich muss
Gott.
Sagen, es ist eigentlich finde ich das gar nicht so geil.
Ich auch nicht. Da gibt's ein, zwei Videos im Internet. Also bei uns war es immer so, dass grad nicht die besten Shows passiert sind, wenn der Livestream an war.
Ja, weil
und dann ist
es
für
okay.
immer auf YouTube.
Ja, genau.
Und du schaust dir das an und denkst, wow, das war eigentlich mit der schlechteste Gig in dem Jahr und der ist jetzt für immer in diesem scheiß Internet drin. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Und der geile Gig, wo alles funktioniert hat und jeder voll tight war und das Publikum abgegangen ist, der ist natürlich nirgendwo zu sehen. Deswegen
stimmt,
bin ich nicht so Fan.
Von dem Zauber, ja? Vom Zauber der Live-Show und es rückt das Ganze wieder mehr so in Richtung, ja, was hat der gerade verkackt, wie war jetzt das gerade und so. Also ich keine Ahnung, ich kann es einfach schlecht beurteilen, aber ich selber eben mag Live-Mitschnitte einfach nicht so gern. Aber ich bin da subjektiv, weil ich mir selber einfach extrem einscheiße, wenn ich weiß, okay, das Ganze wird live mitgeschnitten und jeder Fehler hört man. Und vor allem der Mitschnitt ist ja dann auch voll gnadenloser.
Ja, viel gnadenloser, als wenn da jemand im Publikum steht und sich das gerade anschaut.
Ja.
Also, das ist eine ganz andere Hausnummer. Ja,
genau.
Total. Nee, das mochte ich auch nie so gern.
Und von dem her verstehe ich voll, dass die Jennifer auch da ein bisschen aufgeregt war. Und sie hat dann gesagt, ich erinnere mich, dass ich nervös war und mich fragte, ob ich meine Seiten wechseln sollte. Denn wenn ich meine Seiten nicht wechselte, könnte eine Seite reißen. Aber wenn ich eine Seite wechselte und sie nicht richtig gespannt war, könnte sie verstimmen. Ratet mal, wofür ich mich entschieden habe. Doch, sie hat die Seiten gewechselt.
Ich hätte es nicht gewechselt.
Ja, ich glaube, ich hätte es auch nicht gewechselt. Sie hat es gewechselt. Und dann das Ende der Geschichte war, ganz am Schluss der Show hat sich dann die Gitarre während eines Solos richtig gar verstimmt. Und dann sagt sie, ich habe halt einfach versucht, so gut wie möglich die Seiten hochzuziehen, zu bänden, dass
auf
das
auf richtigen
dann,
Ton wieder.
Ja,
oh,
es hat einfach nicht funktioniert und sie sagt, sie kann es heute noch nicht anschauen. Sie sagt, I don't look this video up.
Verstehe. Ja klar, aber klar passiert das dann im Live-Video.
Ja, ja. Aber du siehst ja, die Profis funktioniert. Aber bei den Profis passiert das auch.
Ja klar passiert das. Vor allem, was willst du machen, wenn sich das Instrument während des Spielens verstimmt? Ja. Du kannst es nicht einfach aufhören.
Ja.
Da musst du durchziehen, dann musst du es schief durchspielen.
Ja, ja. Geht gar nicht
Magst
anders.
Du frische Seiten? Magst du das Gefühl?
Schon, mag ich schon gern.
Like it.
Kommt auf die Seitenmarke drauf an. Ehrlich gesagt. Also Ernie Ball sind richtig geil, wenn man es frisch spielt. Danach, nach einem schwitzigen Gig, kannst du es eigentlich eh in die Tonne kloppen.
Ich schwitze nicht beim Gitarrspulen. Ich habe auch Ernie Balls. Kann ich jahrelang drauf lassen. Ja, gut, jahrelang nicht, aber ich mag tatsächlich das Gefühl von ganz neu aufgezogenen Seiten. Das ist so rau und so. Das mag ich nicht.
In dem Elixier halten ja eh länger. und haben auch länger so dieses frische Feeling, weil die ja diese Beschichtung haben, diese Teflon-Beschichtung.
Mhm.
Und mit denen ich fahre richtig gut. Die halten dann auch, weiß ich nicht, auf Tour wechsle die alle 3-4 Gigs und dann ist gut.
Wie nervös würdest du werden, wenn du unterm Solieren merkst, deine Gitarre ist saubumsmäßig verstimmt?
Da hätte ich schon nervös werden. Da hätte ich schon Muffensausen. Das ist aber nicht
geil.
Hilft
ja nichts, gell?
Ja. Aber also mei, du kannst halt echt wirklich nur versuchen, dass du es bändest.
Ja.
Oder wenn du weißt, okay, die ist so verstimmt, dass du quasi zum Beispiel einen Halbton zu tief bist, dann kannst du natürlich, könntest du versuchen, dass du einfach einen Bund runterrutscht.
Oh, aber das, die Kopfleistung mal so spontan zu machen.
Ja, mit dem Risiko, das ist schon krass.
Ist geschert.
Ja.
Also dann, ich hätte auf jeden Fall nicht das Werkzeug und die Tools, um das zu handeln. Ich müsste einfach wie die Spinne Thekla von der Biene Meier schief durchziehen.
Ja.
Und ich glaub,
das ist, du bist ja dann auch in einer Live-Situation, dann dauert so ein Solo oft nicht so lang. Oder, naja, also man muss halt wirklich schauen, dass man es überlebt. Aber ich kann es halt einfach so voll nachvollziehen, dass das Video einfach nicht anschauen will.
Ja, das verstehe ich.
Ich finde es halt einfach so gut. Sie sagt es halt einfach nicht. Sie sagt, das war ihr Problem. Die hat dieses Dilemma gehabt. Ja, ziehe ich die Seiten auf, ziehe ich es nicht auf. Und dieses Dilemma habe ich auch die ganze Zeit.
Ja, ja. Ich meine, es hätte ja in beide Richtungen passieren können.
Ja, voll.
Also sie hätte es ja auch nicht aufziehen können und dann reißt sie halt die B-Seite. Ist auch scheiße beim Solieren.
Ja, genau.
Also.
Ja. Von dem her, I feel you.
Ja.
From the bottom of my heart. Genau. Ja, wie gesagt, also sie war bis zum Ende der History-Tour bei Jackson mit dabei. Und dann, das in dem Video oder in dem Interview, das ich mir angehört habe, sagt sie es nicht so direkt. Also sie ist dann ausgestiegen bei der History-Tour. Doch, jetzt lass mich mal kurz überlegen. Genau, danach gab es den Skandal um Jackson, die ganze Skandalgeschichte. Und da war es dann so, dass, doch, jetzt erinnert ihr mich, dass viele einfach dann gegangen sind, weil sie gewusst haben, okay, geht's jetzt weiter, geht es nicht weiter? Die haben halt dann einfach gekündigt.
Aber sie hat vorher schon, bevor dem Skandal oder schon, hat sich das schon abgezeichnet?
Na, sie hat dann nach dem Skandal, glaube ich, jetzt, ich weiß nicht, die genaue Chronologie weiß ich jetzt nicht, ob die History-Tour schon abgeschlossen war, nachdem der Skandal passiert ist. Genau. Auf jeden Fall war sie dann quasi wieder frei auf dem Markt sozusagen. Und die Gitarristin Orianti ist dann später bei Michael Jackson wieder eingestiegen. Was für Jennifer auch ganz okay war, weil, also sie hat das Gefühl, dass die, es sind auch andere Bandmitglieder ausgetauscht worden und dann war die ganze Band einfach auch eine sehr junge Band und hat sie da auch nicht mehr so gesehen.
Ja, also verstehe ich.
Für sie war das völlig okay, diese 10 Jahre mit ihr auf Tour gewesen zum Teil, das ist ja eh voll geil. Und sie sagt selber, sie hat sich da davon einfach ein Haus kaufen können. Ja,
das glaube ich schon.
Was total selten ist für jemanden, der nur Gitarre spielt und nicht nur auch vielleicht irgendwie singt oder so.
Ja.
Sondern einfach bloß Tourgitarristin ist.
Aber wenn's beim größten Künstler der Welt Tourgitarristin bist, dann schneibt's schon was herein.
Ja.
Hoffentlich.
Ja.
Ja, ja.
Voll cool. Ich gönn's ihr. Das ist richtig cool. Genau. Ja. Danach hat sie dann 1998 mit Jeff Beck angefangen zu arbeiten. Jeff Beck war ihr Idol aus Kindertagen. Tatsächlich.
Ja.
Also sie war immer schon ein großer Jeff Beck-Fan. Die hat Jeff Beck auf Tour kennengelernt, also quasi während sie mit Michael Jackson unterwegs war, hat ihm dann eine CD von ihr in die Hand gedrückt und ja, 1999 bis 2001 war sie dann bei ihm als Tourgitarristin unterwegs.
Ja, ist auch nicht so schlecht tatsächlich.
Ja.
Scharfe Hausnummer.
Ja, voll. Voll. Genau, 2016 wurde sie mit dem She Rocks Icon Award ausgezeichnet. Weiß nicht, ob du den kennst, ich habe ihn nicht gekannt.
Mm-mm.
Der She Rocks Award ist 2012 vom Women's International Music Network ins Leben gerufen worden und der ehrt wegweisende Frauen aus allen Bereichen der Branche, von Pädagoginnen über Labelmanagerinnen, Producerinnen und Non-Profit-Organisationen, Medienvertreterinnen bis hin zu Künstlerinnen, Ingenieurinnen und vielem mehr.
Mhm.
Also so ein Award hat es auch noch gekriegt. Und heute arbeitet sie vor allem als Session-Gitarristin und mit so Jackson-Tributes ist ganz voll unterwegs, hat da immer nur dieselbe Frisur und so. Ist auch ganz cool. Aber sie ist halt einfach jetzt voll die gemütliche, ja, also ich weiß nicht, ob es eine Mom ist, das würde mich auch interessieren, ob die Familie hat oder ob die einfach nur immer für
nur Musik Karriere.
Hat. Ja.
Wenn es 12 Stunden am Tag nur Gitarre spielst, wann soll man da Sex haben?
Das stimmt.
Das stimmt. Sind so Fragen, die ich mir stelle.
Ja.
Sorry. Ja, qualifizierte Beiträge von der Außenlinie.
Du hast ja recht. Also es ist leider gibt es überhaupt keine Infos zu ihrem Privatleben. Also ich glaube, dass das wahrscheinlich kommuniziert den InterviewerInnen, dass einfach keine Fragen zum Privatleben geben soll. Oder es ist wirklich
schlau.
Ja, es ist schlau. Mei, andere sind offener, andere sind weniger offen. Es kann aber, also ich habe auch eine leise Vermutung, dass sie einfach für ihr Gitarristinnen-Dasein lebt. Also ich kann mir das genauso vorstellen, ehrlich gesagt, bei ihr.
Naja, also jetzt nochmal, wie alt war sie, als sie bei Michael Jackson eingestiegen ist?
Das war, lass mich schauen.
19.
Nein.
Da hat sie das Studieren angefangen.
Mit 20 hat sie das Studieren angefangen. Das war 79. Und sie ist eingestiegen bei Michael Jackson. Lass mich kurz gucken. 1987. Also da war es Ende 30. Oder? Ja.
Ja.
Da war es Ende 30.
Naja, also während der Zeit, ja doch, 30. 37 sowas, ja, oder?
Genau.
So während der 30. Zeit hat sie ja, 79. Quatsch, 8 Jahre, da war es Ende 20.
Ja, genau, Ende 20 bis in ihr, und dann plus 10 Jahre, genau. So. Und ihre 30er quasi.
Da würde ich jetzt mal sagen, schwierig da Kind zu haben, wahrscheinlich.
Das ist genau eigentlich die Phase, wo die meisten Kinder.
Vorher hat sie studiert, wahrscheinlich auch schwierig, ein Kind zu haben.
Ja.
Und dann ist natürlich schon recht spät. Wo dann der Michael Jackson vorbei war. Und ich glaube, wenn du so fixierst bist darauf, was heißt fixiert, das klingt jetzt so negativ, das soll es gar nicht sein, aber wenn das dein Leben ist, dann hat da ein Kind wahrscheinlich ja schlecht Platz, außer du hast einen sehr ambitionierten Vater, der vieles übernimmt. Aber wenn die Karriere 10 Stunden Gitarre spielen am Tag einfordert, dann ist dein Fokus, also dann lenkt dich ein Kind ja von dem Fokus ab.
Ja, total, 100%.
Also du weißt wie es ist mit deinem Kind.
Ja.
Kinder sind ja sehr unberechenbar, dann ist, also auch wenn man Routinen hat, dann kommen Krankheiten, Befindlichkeiten, ist ja ganz klar, und das würfelt alles durcheinander. Und ja, du kannst ja nicht 10 Stunden am Tag Gitarre spielen, schätze ich.
Na, also wenn die überhaupt zum Üben kommen momentan.
Ja.
Ist wirklich so. Aber also ich find's einfach faszinierend, wie man immer sein Ding so durchziehen kann. Sowas fasziniert mich einfach.
Wie findest du das, dass die Jennifer Batten heutzutage in Michael Jackson Tribute Bands spielt?
Finde ich ein bisschen komisch.
Schon, oder?
Ein bisschen weird. Komisch, ja. Aber es ist halt wahrscheinlich einfach eine gute Einnahmequelle.
Ja, das denke ich auch. Ich meine.
Aber es ist, also, wird auch in den Medien immer so kommuniziert, sie ist die Gitarristin für Michael Jackson, den Stempel hat.
Ja.
Den Stempel
klar.
Hat. Dass sie die Tapping Queen ist, wird jetzt weniger kommuniziert.
Wusste ich zum Beispiel überhaupt nicht.
Mhm.
Was hast du, weil du am Anfang noch gesagt hast, Eddie Van Halen, Jennifer Batten, weil Eddie Van Halen auch so Tapper war.
Nee, weil er auch bei Michael Jackson das Solo eingespielt hat.
Okay.
Das Jennifer Batten dann quasi zu Michael Jackson gebracht hat.
Ja.
Genau. Weil sie das ja quasi im Casting gespielt hat.
Okay, das war das,
Das war die Connection.
Ja. Also ich meine, es ist natürlich ein guter Werbefaktor, wenn du sagen kannst, in unserer Michael Jackson Tribute Band spielt Jennifer Batten.
Ja, klar.
Aber ob ich, also ich meine, du musst ja irgendwie dein Geld verdienen, wenn du noch nicht genug verdient hast. Und aber ich sage mal so, wenn das Geld jetzt reichen würde von dem, was sie mit Jeff Beck und Michael Jackson ihre Karriere verdient hat, dann glaube ich, hätte ich keinen Bock auf eine Tribute Band. Wenn ich schon mal im Real Deal gewesen bin.
Ja, ja, ja.
Ist jetzt was anderes, wenn ich in der AC/DC Tribute Band spiele, weil ich es geil finde. Aber wenn ich schon bei AC/DC Rhythmusgitarre gespielt habe, dann spiele ich doch danach nicht wieder in der Tribute Band, oder?
Ja.
Vom Feeling her.
Ich glaube, das ist halt einfach ihr Grind, ne? Die hat schon von Anfang an Gitarre gespielt, gearbeitet und arbeitet jetzt einfach weiter.
Ja,
und
klar.
Macht das, was sie am besten kann, ne?
Spannend.
Das ist so ihr Daily Grind.
Aber hat die einen Instagram-Account oder sowas?
Ja.
Hast du, ja? Den verlinkt man in der Story.
Machen wir, oder?
Ja.
Ich folge schon, sie hat mir noch nicht zurückgefragt.
Oh Mann, ey. Die Doro hat sie auch nicht gemeldet. Uschi Obermeier auch nicht.
Alter.
Was ist das?
Was ist da los?
Ich schreibe die jetzt mal an.
Ich schreibe die
jetzt dann mal von unserem Account aus an. Sag ich, die Cora ist der größte Doro Pesch-Fan auf der Welt. Dann montiere ich deinen Kopf auf so ein Warlock-Cover. Sag ich, da, ihr schaut euch auch noch ähnlich.
Und dann soll sie sich mal melden.
Doro, was ist da los? Jetzt melde dich doch mal bei uns. Bitte melde dich. Doro und Uschi, bitte meldet euch. Ja, das kriegen wir schon noch hin.
Ja, freilich.
Aber da müssen wir vielleicht auch ein bisschen mehr dahinter sein, auch das mit dem Hüftgitarrengurt, um es mal wieder hervorzugraben. wir müssen die Firma mal anschreiben.
Ja, ich bin ja eigentlich schon sehr enttäuscht, dass die Firma nicht auf uns aufmerksam geworden ist, gell? Also,
ja, die Firma hört scheinbar, ist scheinbar kein Schneeröschen, kein aktives. Ja. Noch nicht. Aber die Firma, da werde ich mal so eine Sammelmail an Doro Pesch, Uschi Obermeier und die Firma schreiben.
Ja.
Was da eigentlich los ist.
Ja. Wir brauchen jetzt eine Response.
Ja, genau. Gut.
Ja, gut. Also, Jennifer Batten ist nach wie vor musikalisch sehr aktiv. Sie hat jetzt, was sie im Interview sagt, eher Bock, ein bisschen zu reduzieren. Sie sagt, I'm actually too busy, wo ich auch sehr mitfühle mit ihr. Sie ist, sagt sie, sehr gern zu Hause und sie wohnt in Portland in Oregon und macht da momentan ganz viel mit ihrer lokalen Band Jennifer Batten and Full Steam. Und
hey, wenn man jetzt in Portland unterwegs ist und meinst, da kann man mal, wenn man Glück hat, so einen Local Gig von Jennifer Batten erwischen.
Sicher. Bin ich mir sicher,
krass,
dass sie da so Pub-Gigs macht und so.
Das ist doch Wahnsinn, oder?
Ja, ja. Schon
also,
cool, oder?
Es ist sau cool und aber auch irgendwie sau krass, weil du denkst, du warst quasi im krassesten Tourtross
im Himmel, ja.
Der Welt.
Mhm.
Und spielst dann wieder in Local Pubs. Ich glaube, da bist du dann, du bist emotional und so gefestigt und in deinem Ego auch. Weil ich glaube, wenn du so gern Gitarre spielst, dann ist vielleicht unterm Strich sogar, also ich glaube, Hauptsache sie spielt, oder?
Es ist total egal. Ich glaube, ihr ist wirklich egal.
Ich glaube, sie spielt einfach gern Gitarre.
Ja, genau, das ist es. Das ist der, ich glaube, das ist genau das.
Das
sie
ist krass.
Sie spielt einfach gern Gitarre. Sie sagt, sie ist ultra dankbar für die Zeit mit Michael Jackson, aber die Zeit mit Jeff Beck. Das ist einfach, vor allem die Bad Tour, da war jeder total excited und jeder total gehypt und so. Und das, weil es einfach so neu und frisch war, alles und so. Aber ich glaube, das ist, die hat einfach Bock auf Gitarre spielen.
Ja,
das ist cool, oder? Ja,
ja und halt dann auch überhaupt nicht abgehoben, oder? Mhm. Und wie gesagt, dafür, wie gut sie ist, zu wenig beachtet.
Ja.
Weil, absolut, weißt du, jeder 0815 Rock-Fan kennt so die 10 größten Gitarristen-Namen.
Mhm. Mhm.
Also da, ohne dass man jetzt ein riesen Nerd ist, sage ich jetzt mal, da kennt man gewisse Namen einfach. Jennifer Batten, glaube ich, hat nicht jeder auf dem Schirm.
Nee.
Was schade ist.
Was sehr schade ist. Also ich hatte sie auf dem Schirm, für mich war das schon immer Begriff. Aber
für mich auch, aber jetzt nie so richtig stark damit beschäftigt, ehrlich gesagt.
Ja.
Ich wusste schon, die hat bei Michael Jackson gespielt und so, aber wie lang und wie krass die wirklich gespielt hat und dass die Tapping-Bücher rausgebracht hat, wie geil nerdig ist das.
Ja, Hammer.
Tapping-Bücher rausbringen. Okay.
Ja. Wie heißt es gleich nochmal? Ich hab's mal aufgeschrieben. Two Hand Rock. Für alle, die ihr Tapping perfektionieren wollen.
Mhm.
Ansonsten gibt's, was sie ja selber auch Veröffentlichungen rausbracht. Es gibt eine ganze Latte an Veröffentlichungen. Jennifer Batten Above, Below and Beyond von 1992.
Mhm.
Dann eine Band, die sie gegründet hat namens The Immigrants, One Planet Under One Groove von 1995. 1996 dann auch nochmal eine neue Band, Doc Tahari, Einstein was a Bullfighter. dann 97, also einfach ein Album nacheinander. Jennifer Batten's Tribal Rage Momentum und 2007 dann noch ein Soloalbum Jennifer Batten Whatever.
Mhm.
Also ganze Latte an Veröffentlichungen im Rock-Funk-Fusion-Bereich. Ja, alles auf jeden Fall hörenswert und sich reinziehenswert.
Ja, klingt gut.
Ja, das
wieder
war's.
Mal eine Frau, die ich auch in meinem persönlichen Leben mehr hören muss.
Und anschauen.
Ja,
also
hören
Videos.
Und die Videos,
einfach
ja.
Gut. Ja, ja.
Ja, genau. Cora, vielen lieben Dank.
Gerne.
Sehr gut, Jennifer Batten hatte ich auch auf meiner Liste, aber mir noch gar nicht rangewuselt, deswegen sehr gut, dass du das jetzt gemacht hast. Kann ich gleich runterstreichen.
Gleich runterstreichen. Ja, wir haben ein paar Parallelen, das stimmt.
Ja, aber es geht ja nicht aus, echt, gell? Ja. Gott sei Dank.
Ja, wir müssen mal schauen, wegen Cher, die steht auch zweimal bei uns drin, also bei dir und bei mir.
Ja,
die
wer so das erst macht.
Ja, die hat jetzt eine Biografie rausgebracht, die auch zweiteilig ist, glaube ich.
Mhm.
vielleicht können wir da mal irgendwie Aufteilung
machen.
Ein
Double Feature. Ja, Cher ist, glaube ich, Cher hat viel erlebt.
Ja, voll.
Da sprengen wir mal unsere
Vorgehensweise und machen vielleicht ein Double Feature.
Ja.
Mal schauen.
Ja, Cher, ey. Alleine diese, also ich habe auf Instagram viele so Nostalgie-Cher.
Mhm.
Kanäle abonniert, Alorwiger, die Outfits.
Ja.
Diese Auftritte immer, sie reißt sich ja irgendwie in die 60er, 70er immer irgendwas runter und drunter dann das Wahnsinns-Outfit. Krass. Ikonisch einfach.
Ja, voll.
Und auch wirklich ein Zitat nach dem nächsten, das würdig ist, auf Postkarten gedruckt zu werden und auf Plakaten. Also, sie hat so viel coole Sachen gesagt einfach.
Ja.
Und auch so ein krasses Leben, auch aus dieser abusive Beziehung raus und so.
Ja, Cher ist auf jeden Fall, da kann man mal Expanded Ausgabe machen.
Ja, aber echt, oder zwei oder sowas.
So, ne? Ja.
Weißt schon mal mit dem Cliffhanger aufhören, dass die Leute zwei Wochen bangen.
Ja. Wie geht's
nur weiter? Weil das weiß, kann man ja nicht nachschauen irgendwo. Da fällt uns bestimmt was ein. Ja, Jennifer Batten, sau cool. Cora, vielen lieben Dank. Es war sehr, sehr spannend.
Gerne.
Ich werde mich mal reinstürzen jetzt danach.
Ja.
Jetzt habe ich gerade richtig Bock auf Dirty Diana, das Video schauen.
Unbedingt anschauen jetzt.
Ja.
Ich glaube, ich mache das jetzt auch gleich nochmal.
Ja.
Und dann heulen.
Wie gesagt, Michael Jackson hat halt einfach nach seinem Skandal schon ein Geschmäckle, gell?
Ja, natürlich. Klar.
Also es ist für mich sehr schwierig, wenn ich auflege oder so, sind ja nur Hits, ne? Normalerweise, wenn die Stimmung gut ist und du hast ein Bad raus.
Geht immer.
Da kannst du nichts falsch machen.
Na klar.
Aber irgendwie lege ich es inzwischen auch gar nicht mehr auf, weil es schwierig ist.
Ja.
Schwierig. Aber wenn man das mal ausblendet und die Vorskandalzeit einfach nur betrachtet oder wenn ich mich dran erinnere, wie ich halt damals Michael Jackson fand, als ich noch ganz klein war und mit meinem Papa durchs Wohnzimmer gemoonwalkt bin und ja auch die Videos angeschaut habe und die Songs und so, das war einfach nur fucking ikonisch.
Ja, absolut. Natürlich, man kann es nicht entschuldigen, ist klar. Da ist, glaube ich, Genie und Wahnsinn einfach sehr nah beieinander gewesen bei dem Typ.
Ja, ich bin da generell, da habe ich noch keine abschließende Meinung zum Thema.
Ja.
Wie gehen wir um? Trennen wir zwischen KünstlerInnen und Werk oder kann man es nicht voneinander getrennt betrachten? Da habe ich natürlich schneller Meinung bei Bands, die ich scheiße finde.
Mhm.
Also ganz klar. Das darf man sich nicht. Rammstein oder sowas. Nein! Aber weil ich halt Rammstein schon immer beschissen gefunden habe, deswegen fällt es mir da ganz, ganz leicht. Und ab dem Zeitpunkt, wo es ein bisschen in meine Comfortzone reingeht, denke ich mir so, ja. Also es ist echt ein schwieriges Thema, finde ich.
Also Jennifer Batten sagt selber, dass bei an den Anschuldigungen, die Michael Jackson erfahren hat, nichts dran ist. Dass das quasi von den Medien so umgestaltet worden ist, dass quasi nur eine Botschaft rausgegangen ist.
Das ist ihre Haltung dazu?
Das ist ihre Haltung dazu. Also sie verteidigt Michael Jackson.
Okay, das ist ja interessant auch zu wissen.
Ja.
Ja. Ja, ist ja ein sehr schwieriger Fall. Und also...
Ja.
Ich weiß auch, ich habe auch gerade in meinem Kopf, ehrlich gesagt, gerade wie das final verhandelt wurde.
Ich auch nicht.
Aber da sind ja auch so viele Verschwörungstheorien rundrum und das war so undurchsichtig und das ist wie mit so KI-Videos, wo ich gar nicht mehr weiß, was ist jetzt real, is this the real life, is this just fantasy? Deswegen, da müsste ich mich mal wieder einlesen.
Ja, ich mich auch.
Und genau. Aber wie gesagt, die hatte bestimmt, also 10 Jahre mit Michael Jackson zu der Zeit auf Tour sein, ist halt größer kann es halt nicht werden eigentlich.
Ja. Ja, sie hat selber auch gesagt, dass das alles aber dann auch keine Party war. Also das war wirklich, die haben da gespielt, die Show gespielt und dann sind sie ins Bett gegangen. Also
das
es war halt
ich schon.
Eine krasse
professionell.
Performance, ne?
Ja.
Professionell 100% und war auch, glaube ich, die Erwartungshaltung, ist klar.
Ja. Ja, ich glaube, da kannst du es ja nicht leisten, dass du die Nacht durchfeierst und am nächsten Tag verkatert zum Soundcheck auf.
Ja.
Schlägst. Ich glaube, in so einer Riege, da kannst du sowas nicht mehr leisten.
Ja.
Vor allem, wenn du ja auch ein Hired Gun bist im Grunde.
Ja, genau.
Und nicht irgendwie der große Rockstar, um den sich alles dreht, der sich alles rausnehmen kann, sondern wenn du halt angeheuert bist, musst du dich schon zusammenreißen und abliefern.
Genau, genau.
Ja, ja, ja. Spannend.
So ist es.
Jennifer Batten.
Jennifer
sehr
Batten.
Gut. Streich mal von unserer Liste.
Haben wir runtergestrichen.
Ja.
No.
Ich glaube, ich weiß schon, was ich beim nächsten Mal mache.
Ja.
Weil ich da gerade ich lese gerade ein Buch für eine Buchbesprechung für ein Magazin. Ich schreibe ja fürs Rocks Magazin Plattenkritiken und Interviews und jetzt habe ich eine Buchbesprechung gekriegt. Und ist auch eher eine bekannte Künstlerin. Und jetzt, wo ich gerade das Buch lese, dachte ich mir, es wären jetzt 2 Fliegen mit einer Klappe, wenn ich schon drin bin, dass ich es dann quasi direkt gleich in unserem Podcast verwurschtel. Schauen wir mal, ich bin schon gespannt.
Ich noch mehr. Sehr gut. Cool.
Sehr gut.
Na dann, ja, ihr Schneeröschen da draußen an den Abhörgeräten, ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit und ansonsten hören wir uns wieder in 2 Wochen in aller Frische. Und bis dahin.
Sofern die Technik will.
Sofern die Technik will, genau. Das muss man dazu sagen. Aber.
Heute sind wir gut durchgekommen.
Ja, die Finger sind gecrossed. Und in diesem Sinne wünschen wir euch eine gute Zeit und immer fetzig bleiben.
Immer fetzig bleiben. Sehr guter Abschluss, Cora.
Ja.
Genau. Bis in 2 Wochen am Dienstag. Ich freue mich schon. Ciao, ciao.
Yo, ciao.